Wir sind wieder im zweiten Petrusbrief und zwar geht es ja heute um die Geduld auch in der Gnade. Wir sollen wachsen in der Gnade und in diesem Wachstum auch Geduld erzeigen, denn der Herr kommt ganz bestimmt und er wird auch, was er angekündigt hat, tun, auch im Blick auf das Gericht über alles gottlose Wesen. Ich lese uns die Verse 4 bis 9a aus dem zweiten Kapitel des zweiten Petrusbriefes. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Diese Worte des Apostel Petrus sollen also deutlich machen, dass all das, was uns quält, im Glaubensleben aufhalten will, gerichtet wird. Gott hat damals keine Ausnahme gemacht, hat ein Beispiel gesetzt durch die Sintflut, Untergang von Sodom und Gomorra, und er wird es auch in Zukunft so tun. Allerdings, wir stehen in der Zeit der Gnade, da ist das Gericht aufgehalten, zurückgehalten, wie so in einem Staudamm das Wasser, um dann mächtig, wenn die Pforten geöffnet werden, die Schleusen geöffnet werden, über alles Gottlose herabzufallen. Es ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, damit der Freiraum für die Kinder Gottes bleibt, zu handeln, wie Jesus sie beauftragt hat, nämlich das Evangelium auszubreiten. Und dass die, die suchend sind, nicht abgehalten werden können durch das gottlose Wesen, sondern zu Jesus eilen dürfen, um Frieden zu finden. Also es geht um die Geduld in dieser Gnadenzeit, Geduld auch im Blick auf das Wachstum in der Gnade. Die Geduld soll immer größer werden. Das ist nicht nur ein Begriff, dass ich mal sage, jetzt habe ich die Geduld heute gehabt, sie soll immer größer werden, sie muss auch größer werden, weil die Spannung des Bösen zum Guten auch größer wird. Somit muss die Geduld noch stärker werden. Herr, du wirst nicht zu spät kommen, du wirst mich erlösen aus dieser Spannung. Aber du suchst noch viele Seelen erst zu rufen, zu der Herde, die da selig wird, in die Hürden hinein zu bringen. Wir haben ja ein Beispiel schon angesprochen von der Geduld, die Hiob zum Beispiel zeigen durfte. Hiob war kein geduldiger Mensch als solches. Aber er bekam diese Kraft der Geduld in einer furchtbaren Situation, damit er ein Zeugnis ist für uns. Deswegen werden wir an ihn erinnert. Nicht, wir werden nicht an Hiob, der so stark in sich selbst war. Wir lesen ja auch im Buch Hiob, wie schwankend er werden konnte und an die Grenzen geführt worden ist, sein Leben zu abscheuen und auch hinterfragen zu wollen, ob die Verbindung zu Gott überhaupt noch da ist. Aber in allem konnte er schlussendlich überwinden. Durch die Gnade Gottes, weil er gesagt hat, der Herr, bis hierher und nicht weiter. Mehr darfst du, Widersacher, an dem Hiob nicht tun. Da ist eine Grenze. Und das setzt der Herr auch bei uns und will es dadurch durch den Hiob zeigen, dass wir ermutigt werden, diese Grenze bleibt, bis der Herr wiederkommt, und wir dürfen in der Geduld auch zunehmen. Egal, was wir erleben, was uns quält, so wie wir es von Lot gelesen haben, seine Seele wurde gequält an dem, was er sehen und erleben musste, jeden Tag. Und wir stehen auch da drin. Wir müssen vieles hören, vieles sehen, vieles erleben, manchmal hautnah. Unsere Seele wird gequält. Wir machen uns Sorgen, sind traurig. Aber wir sollen geduldig sein darin, geduldig. So steht es am Ende des Jakobusbriefes, Jakobus 5, Vers 8, seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Denn wenn wir ungeduldig werden, obwohl wir doch die Gnade empfangen haben, geschieht nämlich etwas, dass wir seufzen, auch gegeneinander, weil ein Mensch, der herausgefordert ist, sucht Halt. Und den sucht er am Nächsten. Und wenn der Nächste ihm den Halt nicht geben kann, dann seufzt er gegen ihn. Er fordert ihn raus. Vielleicht hat er gar nicht die Kraft, mir diesen Halt zu bieten. Aber ich erwarte es, wenn es mir schlecht geht. Das soll aber nicht sein. Seufzt nicht wiedereinander, sondern seid geduldig im Blick auf den Herrn. Nicht? Wir merken, also im Familienleben kann man das ja schon merken, oder auch zu Hause, da ist man, wir sagen heute, nicht so gut drauf. Vielleicht. Und dann läuft man durch die Zimmer und dann stößt man dagegen. Wer hat denn schon wieder den Stuhl dahingestellt? Ach, das war bestimmt meine Frau, die hat wieder vergessen, das da richtig hinzustellen. Seufzt nicht wieder einander. Ja, man macht den anderen schuldig, wenn er mir nicht im Vorfeld so gedient hat, wie ich denke, bloß weil ich mich da gestoßen habe. Und so machen wir das menschlich auch. Der andere ist immer schuld, dass es mir so schlecht geht, weil er mir die Hilfe nicht gewährt, die ich im Moment brauche. Ich stoße mich. Seufzt nicht wieder einander. Seid geduldig, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr ja gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Also die Geduld ist etwas sehr Wichtiges in unserem Leben, mitten in der Erfahrung der Gegenwart des Bösen, das uns jeden Tag provoziert, vor Augen, vor Ohren, durch Situationen, durch Taten. Wenn der Herr Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, bei seiner Antrittspredigt in Nazareth von dieser Gnadenzeit sprach, von diesem gnädigen Jahr, von dem prophetischen Wort, und wir haben ja einleitend uns auch gesagt, wir haben desto fester das prophetische Wort, die Verheißung, die Gott gegeben hat, weil er schon so vieles erfüllt hat, wird er auch das andere erfüllen. Da zitiert ja Jesus das prophetische Wort, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Aber er tut etwas aufgrund der Geduld. Ich lese das mal in Lukas 4. In der Synagoge zu Nazareth. Er bekam das Buch, das heißt das Buch Jesaja, die Bibel aufgeschlagen in Vers 17. Und dann las er in Vers 18 seine Sendung. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener. An der Stelle klappte Jesus Christus die Schriftrolle zu. Aber es war nicht alles, was dort im Propheten Jesaja steht. Es war mitten im Satz abgebrochen. Ich lese mal die Stelle im Propheten Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Traurigen. Wir merken, der Herr hat hier mitten in dem Satz aufgehört, um auch die Geduld auf das künftige prophetische Wort in der Erfüllung in den Raum zu stellen. Er selber wollte diese Geduld zeigen. Ich will warten auf das Ende. Ich lade erstmal alle ein zum Heil, zum ewigen Leben. Und das andere geschieht aber auch. Bloß das soll uns jetzt nicht so stark bewegen. Uns soll stärker bewegen die Einladung aller Seelen zu Jesus Christus. Das andere kommt auch, zu trösten die Traurigen, die vielleicht jetzt gequält werden, Tag und Nacht, durch die Gottlosigkeit, die sie um sich sehen. So wie Lot. Die Tröstung kommt, aber Geduld auf die Tröstung hin. Denn wenn der Herr Jesus, ich sage das mal so, das gleich vorgelesen hat und ein Tag der Rache, oh ja, jetzt ist er gekommen, der endlich den Römern den Kopf einschlägt. Denn wir hören ja mehr auf das, weil wir uns mehr gerechtfertigt fühlen. Ja, ich habe so viel Schlechtes erlebt, endlich kriegt er mal eins auf den Kopf. Wir hören gar nicht das andere, die Einladung. Ein gnädiges Jahr. Wieso, wem will denn der Herr überhaupt noch gnädig sein? Vielleicht mir, den anderen aber nicht. Nicht? Verstehen wir? Wir sollen in dieser Geduld stehen, dass das auch zurechtkommt. Das prophetische Wort wird sich erfüllen, dass auch der Tag der Rache kommt. Zu trösten, und das steht in dieser Verbindung, die Traurigen. Wir lesen in der Offenbarung, dass die Märtyrer, die Seelen der Märtyrer unter dem Altar hervorkommen und sagen, Herr, wie lange willst du denn noch zuwarten, bis du Gerechtigkeit über dem, was uns widerfahren ist, ans Licht bringst? Geduld, Geduld, wartet, da kommen noch einige zu. Und wenn die alle komplett sind, dann kommt dieser Tag. Geduld. Aber dieses Warum steckt in uns drin. Warum, Herr, lässt du das alles so gehen? Nicht? Und der Apostel Petrus, der darf eben darauf hinweisen, auch rückblickend schaut, Gott wird richtig urteilen. Er hat in der Vergangenheit recht geurteilt und er wird es auch in Zukunft tun. Auch wenn es im Moment noch nicht sichtbar ist, wird es aber kommen. In diesem Kapitel 15 vom Johannesevangelium, diesem wunderbaren Gleichnis vom Weinstock und den Reben, spricht der Herr von einer Haltung, die wir als Gläubige immer beibehalten sollen, damit es uns gut geht. Er sagt, bleibt einfach in mir. Schlagen wir mal auf, Johannes 15, Vers 4. Bleibt einfach in mir. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir. Allein dieses kleine Wörtlein bleiben bedeutet, habt Geduld. Denn ein ungeduldiger Mensch, der zappelt hin und her, der bleibt nicht ruhig an dem Platz, wo er ist. Jesus sagt, bleibt, seid geduldig, fangt nicht an zu zappeln, wenn ihr Schwierigkeiten um euch herum seht. Denn wer in mir bleibt, der wird auch weiter fruchtbar wirken können und wird weiter die gewünschte Frucht bringen können. Bleibt in mir und ich in euch. Denn die Rebe kann ja keine Frucht bringen und dazu seid ihr ja berufen, in dieser Gnadenzeit Frucht zu bringen, die Gott gefällt. Denn ich bin der Weinstock, sagt der Herr, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, also in der Geduld, in der Ruhe und ich in ihm, der bringt einfach Frucht. Der muss sich überhaupt nicht sorgen darum. Die entsteht. Der muss gar nicht Ausschau halten nach Frucht. Er bringt sie unmerklich für sich vielleicht. Sie fließt einfach. Dieses Bleiben im Herrn, geduldig sein, auf seine Führung hin warten. Ihr werdet dann, wer in mir bleibt, auch Vers 7, dieses Bleiben ist so wichtig, und meine Worte bleiben dadurch bei euch, dann werdet ihr auch beten und bitten können, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Das heißt, es ist eine Haltung, die uns gegeben ist in dieser Gnadenzeit, die angeschlossen bleibt an den Willen Gottes, der sich hier auf Erden erzeigen soll. Dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird geschehen, wenn ihr euch mehr um das Bleiben kümmert, als um die äußeren Umstände um euch herum, die euch in Unruhe versetzen wollen, nicht? Also Geduld in der Gnade. Das Wort Gottes, und das sagen wir uns ja in diesen Tagen immer wieder, wir verlassen uns allein auf das Wort des Herrn und nicht auf die nebeneingeflüsterten Worte von irrigen Lehren und Irrlehren, sondern das prophetische Wort, was uns ein Licht auf dem Wege ist. Das Wort Gottes soll in uns bleiben, egal welche Form der Gottlosigkeit uns davon abbringen will oder das Wort schwächen möchte. Die Gottlosigkeit findet in jedem Falle das Gericht. Aber die dem Herrn vertrauen, auch wenn sie damit in ihrer Umgebung ganz allein stehen, was ja oft passiert, Gläubige stehen am Arbeitsplatz ganz allein, gar kein anderer da. Ja, sie leben ihrem Glauben, sie beten für sich beim Essen und sie sind eigentlich fast ausgestoßen, ganz allein. Auch wenn das passiert, dann werden diese Gläubigen weitergeführt, die in der Geduld zum Herrn bleiben, auf ihn hoffen und geführt werden in das ewige Leben. Denn wer da bleibt, der wird leben. Denn auch Kinder Gottes, und so haben wir uns das ja schon in manchen Punkten gesagt, werden die Zunahme des Bösen in der Welt nicht verhindern. Wir können demonstrieren, bringt aber nichts. Was Christen ja manchmal versuchen, gegen das Böse zu demonstrieren, das hilft absolut nicht. Es wird nicht eingedämmt werden, sondern es wächst weiter. Auch das Böse wächst bis zur vollen Größe, dass jeder erkennen muss, dass das Böse wirklich böse ist. Jeder muss Gott Recht geben. Alle Zungen müssen bekennen, dass Gott die Wahrheit ist, dass er der Herr ist. Alle Knie müssen sich beugen, lesen wir. Das Böse ist wirklich böse. Wir werden diesen Lauf auch nicht aufhalten, aber wir sollen und können uns am Wort des Herrn festhalten und an seiner Geduld und dadurch auch lernen. Wir sollen geduldig bleiben und festhalten an der Stille im Herrn und die Stimmen der Gottlosigkeit nicht aufnehmen in uns. Was könnte denn das sein? Stimmen der Gottlosigkeit können unterschiedlich sich äußern. Zum Beispiel im Übermaß des materiellen Konsums. Was man alles nötig hätte und braucht, das hast du noch nicht. Hast noch kein Handy? Dann musst du dir unbedingt eins anschaffen. Du bist ja gar nicht mehr modern. Ja, das sind Einflüsterungen des Geistes dieser Welt. Nein, du kannst darauf verzichten. Der Konsum macht dich nicht zu einem besseren Menschen. die Qualität oder die Anerkennung deiner selbst steigt nicht durch höheren materiellen Konsum. Auch nicht das Wesen und Verhalten der Welt. Man kann das gerade in der Jugendarbeit so merken. Da kommen dann Jugendliche in die Gruppe, dann haben sie wieder ein neues Schlagwort drauf. Warum? Nur um mitzuhalten. Nicht außen zu stehen, nicht? Gab es ein Wort, habe ich mich dann auch gewundert, das war ganz neu, aber unterdessen kenne ich es ja, ablachen oder abtanzen. Da haben wir also richtig abgelacht. Ja, da dachte ich, das ist auch wieder eine neue Formulierung. Überall hörte man das dann bei denen. Ablachen. Ja. Gab es vorher nicht, wird immer neu kreiert, aber dann wird es nachgesprochen, damit man kein Außenseiter ist. Ja? Aber wir dürfen als Kinder Gottes bei dem Wesen Jesu bleiben. Lesen wir mal Epheser 5, Epheser 5, Vers 2 und weitere. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Heute ist das ja gang und gäbe, geschrieben, über den Äther gesprochen, Radio oder im Fernsehen, keine Scheu vor schandbaren Worten mehr. Die Vulgärsprache ist normal geworden. Ja, wo früher andere Leute rot wurden, wenn man das sagte, das wird heute einfach so gesagt. Und wir sollen uns nicht versuchen lassen, mithalten zu wollen, sondern wir dürfen frei bleiben. Auch wenn man sagt, ach, der redet ja gar nicht so wie wir, der ist wohl nicht von uns, mit dem haben wir nichts zu tun und schieben uns beiseite. Diese Spannung sollen wir aushalten in der Geduld, die uns Jesus gegeben hat durch seinen Geist. Schandbare und närrische und lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind ja Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten. Also festbleiben in der Geduld des Herrn, nicht auf die Stimmen der Gottlosigkeit hören, weder im Konsum der Güter alles haben zu müssen, weil es der andere auch hat, noch in dem Lebensart sich anzugleichen, weil das heute so üblich ist, noch im Machtstreben die eigene Sicherheit und Existenz durch eigene Hand zu gründen. Auch das nicht. Manche haben ja 10, 20 Versicherungen, noch eine Versicherung für die Versicherung. Ja, da haben sich alles aufschwatzen lassen, damit sie sicher sind. Das musst du unbedingt haben. Wir brauchen uns nicht selbst sichern wollen, sondern wir sind gesichert im Herrn. Was er in uns wirkt, das ist immer gut. Und was er zulässt, selbst wenn es vorübergehend nicht gut aussieht, ist auch gut. Alles, was der Herr uns schickt, ist gut, wenn wir nur in ihm bleiben und er in uns. Bei diesen allen Herausforderungen der Welt zu einem bequemen und satten und somit von Gott abgewandten Leben, darin standhaft zu bleiben, da ist das Vertrauen zu dem Herrn und seinem Wort nötig. Wir merken ja und haben ja auch gelesen, die Gemeinde zu Laodicea, der wurde ja vorgeworfen, dass sie schon satt ist. Und Paulus sagt es einmal auch zu ihnen, ihr seid ja schon satt. Diese Sattheit kann geschehen durch das Angebot der Gottlosigkeit in unserem Leben, durch das Mitmachen in natürlicher Weise im Konsum, wie ich es gesagt habe, oder in der Wesensart und dadurch blockiert werden für die Führung des Herrn. Um aber nicht in diese Sattheit und Bequemlichkeit zu fallen, müssen wir im ständigen Vertrauen zum Herrn und seinem Wort auch bleiben. Wo die Grenze für den Einzelnen zur Versuchbarkeit oder zur Versuchung steht, weiß der Herr selbst. Denn wir haben gelesen, niemand wird über diese Grenze hinaus versucht. Nur bis dahin, dass wir es tragen können. Jeder hat die Möglichkeit als Kind Gottes, immer an Jesus bleiben zu dürfen und zu können. Der Herr kommt nie zu spät in den Situationen, die über die Grenzen hinausgehen wollen und uns zu Fall bringen möchten. Petrus hat hier als Trost Beispiele des Gerichtes über das Böse hervorgebracht und aufgezeigt, damit wir nicht verführt werden zu der Annahme, der Welt geht's gut und wie uns geht's schlecht, wir müssten uns ihr anpassen und sicher kommt kein Gericht über diese Welt. Denken wir an Psalm 73. Da sagt dann der Psalmsänger, den Gottlosen geht's so gut. Was hilft es mir, dass ich auf Gott vertraue? Denen geht's besser als mir. Sollte ich nicht mal revidieren und überdenken, ob ich nicht mich auch diesem Leben der Gottlosen anpasse? Ich möchte auch 6 richtig im Lotto. Die spielen ja alle. Ja, warum sollte ich denn nichts gewinnen? Wird im Radio angeboten, Preisfrage, das, können Sie 10.000 haben. Oh, ob ich da nicht auch mal anrufe? Überall taucht das auf, auch im Klassikradio, Melodien hören, ja, Satz vollenden, wollen Sie nicht 15.000? Ja. Die Herausforderungen stehen an jeder Ecke. Dann gab es jetzt in den Einkaufsgeschäften, wenn man für eine bestimmte Summe eingekauft hat, so kleine Coupons, da konnte man Fußbälle dann rubbeln. Vielleicht gewinnt man was, wenn man 3 richtige Tors da hat, nicht? Dann kriegt man was. Ja, müssen wir doch mal versuchen. Vielleicht gewinnen wir was. Es sind diese Herausforderungen, ja? Weil wir glauben, die Gottlosigkeit wird nicht gerichtet. Man kann das mitmachen. Denen geht es doch gut. Warum soll es mir denn nicht auch gut gehen? Und da sagt der Apostel Petrus, passt auf, Gott hat auch selbst die Engel nicht verschont. Die sind viel stärker als die Menschen. Schon vor dieser Schöpfung dieser Welt hielt Gott Gericht über die abtrünnige Engelwelt. Er hat auch dort bei denen nichts durchgehen lassen, obwohl das Lichtwesen waren. Luzifer, Satan und seine Engel wurden aus der Gegenwart Gottes verbannt und werden zum Endgericht für den feurigen Pfuhl aufgehoben. Lesen wir mal, was dort geschrieben steht in Hesekiel 28 über diesen abgefallenen Engel, der ja unterwegs ist, wir haben uns gesagt, als dieser falsche Morgenstern, der gerne den richtigen Morgenstern Jesus Christus verdrängen will. Denn er wurde ja Morgenstern bezeichnet. Aber dann lehnt er sich auf gegen Gott und dann ist der Morgenstern gefallen und Jesus Christus, der Morgenstern, kam zur Erlösung. Da lesen wir in Vers 15 und weitere, Hesekiel 28, du warst ja ohne Tadel. Also das ist die Sprache hier im Blick auch auf den König von Tyrus, aber dahinter eben der Cherub, der gefallene Engel, wird angesprochen, du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Die Engelwelt ist eine geschaffene Welt, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deine große Hantierung wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, er wird also Cherubim auch genannt, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine, weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen, weil du mit deiner großen Missetat durch unrechtes Handeln dein Heiligtum entweiht hast. Darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat auf der Erde vor aller Augen. Hier wird also der Luzifer, der Cherub, der Lichtträger angesprochen, dem das Gericht genauso zugesagt und auch an ihm ausgeführt worden ist, wie über alles andere gottlose Wesen. Cherub, was ist ein Cherubim? Wir lesen das an verschiedenen Stellen. Schon am Anfang, im Bau der Stiftshütte, sollten an den Decken um die Stiftshütte herum und die Trennwände zwischen Heilig und Allerheiligsten auf diese Decke Cherubim gestickt werden und über der Bundeslade auch Engel Cherubim genannt. Sie hatten die Aufgabe, das war ein Symbol für die lebenden Cherubim, die Gerechtigkeit Gottes, die Heiligkeit zu bewahren, den Zugang zu der Heiligkeit Gottes zu kontrollieren. Sie hatten die Aufgabe, die Gnade Gottes auszurufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wird beschrieben, auch im Propheten Hesekiel. Ich kann das jetzt nicht alles lesen. Auch in der Offenbarung sehen wir das. Und hier wird der Satan genannt. Er war ein Cherub. Er war ein Bewahrer der Gerechtigkeit Gottes. Er war einer, der eigentlich die Gnade Gottes und die Wahrheit dargestellt hat, mitverkündigt hat, hier ist der Herr. So nah war er dran. Er war ja nie ein Abgefallener, ein Widersacher. Vorher war er ein anderer. Und doch durfte er nicht ungestraft sich erheben gegen den Thron Gottes. Deswegen wird das hier angeführt. Gott hat auch die Engelwelt gerichtet und viele hat er natürlich, dieser Cherub, mit sich gezogen. Und er wurde verbannt aus der Gegenwart des Herrn. Das Gericht wurde vollzogen. Gott hat das hier nicht übersehen und hat ihm nicht weiter gewährt. Wir lesen auch in Offenbarung 12, 7 bis 9, wo es zu diesem letzten Kampf des Erzengel Michaels kommt mit dem Satan und seinen Engeln, damit die Gläubigen bewahrt bleiben und hindurchdringen können in das himmlische Heiligtum. Da steht, dass dann dieser gefallene Engel ganz aus dem Luftgebiet herausgeworfen wird auf die Erde. Offenbarung 12, Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Also das Gericht verbannt aus dem Himmel, verbannt aus dem Luftgebiet, geworfen auf die Erde. Kein Erbarmen über Gottlosigkeit. Die Engelwelt wurde auch gerichtet. Das will doch zeigen, dass das Ich will der Geschöpfe immer gegen Gott ist. Die Engelwelt sind auch Geschöpfe. Und warum ich will? Weil der Satan gesagt hat, ich will, ich will, ich will. Ich habe etwas vor. Er hat sich nicht unter den Willen seines Schöpfers gebeugt. Lesen wir dazu nochmal Jesaja 14. Das Ich will der Gottlosigkeit verfällt dem Gericht. Jesaja 14, Abvers 13. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will. Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ein dreifaches Ich will. Ich will. Und die Gottlosigkeit hat dieses Ich will auch. Dieses Ich will mich verwirklichen. Ich will tun, was ich möchte. Nach Gott frage ich nicht. Und hier soll deutlich werden, dieses Ich will gegen Gott gerichtet wird, immer die Bestrafung empfangen, auch in der Engelwelt. Und dann heißt es ja, und so haben wir es gelesen, ja, dein Ich will, ja, hinunter zu den Toten fuhrest du zur tiefsten Grube. Das ist die Antwort auf dein Ich will. Darum dürfen Kinder Gottes auch in den kleinsten Dingen nicht der Stimme der Welt ihr Ohr leihen. Denn da geht es immer nur um das Ich will. Ich will. Und das soll auch auf uns übertragen werden. Willst du nicht auch? Guck mal, dir fehlt doch noch was. Du bist doch arm dran. Ja, du musst mithalten mit der Zeit. Du musst mit der Zeit gehen. Du musst auch sagen, ich will. Ich will. Verlass dich doch nicht auf den Herrn. Er ist doch nicht da, er ist doch weit weg. Wir brauchen nicht auf dieses Ich will der Gottlosigkeit zu hören, weil wir denken, wir würden sonst was versäumen, sondern das Gericht ist schon anberaumt über diesen Ausdruck der Eigenmächtigkeit Ich will. Wir dürfen und sollen uns verlassen auf das Wort Gottes allein. Die Engelwelt, sprich auch die Dämonen, die abgefallenen Engel, sie kennen schon ihr Schicksal aufgrund ihres Ich-Wills. Das lesen wir in Matthäus 8 zum Beispiel. Schlagen wir das mal auf. Jesus am See Genezareth. Und er fuhr mit seinen Jüngern über den See und dort begegnete ihm ja ein Besessener oder Besessene, aus denen die Geister sprachen. Und sie predigten gleichsam das, was sie von Gott gehört haben über ihrem Dasein, über ihre Zukunft. In Vers 28, es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ging also zuvor. Und jetzt kam eben diese Fahrt von Kapernaum über den See Genezareth. Ein großer Sturm kam dann auf. Die Jünger sollten präpariert werden auf das, was ihnen nun begegnen würde. Als sie am anderen Ufer ankamen, da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, so dass niemand diese Straße gehen konnte. Und siehe, sie schrien, also das heißt, die Dämonen schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Du bist doch der Sohn Gottes. Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es die Zeit ist? Also sie kannten ihr Schicksal. Sie haben gepredigt, wo sie gelandet sind, was mit ihnen passiert ist, was die Strafe für das Ich will ist. Wir werden gequält zu der Zeit, die Gott festgesetzt hat im feurigen Pfuhl. Du bist der Sohn Gottes. So sprachen sie ihn an. Willst du uns jetzt vor der Zeit quälen? Und dann kennen wir diese Geschichte, wie sie weiterging. Es war von fern zu sehen eine große Herde Säue. Da baten ihn diese bösen Geister und sprachen, wenn du uns austreiben willst von diesem Ort, mit anderen Worten, lass uns noch nicht vor der Zeit gequält sein, sondern gib uns noch Gelegenheit, wir wollen in die Schweine fahren. Und er sprach, fahrt aus, weil Gott sich auch an seine Zeiten hält. Gott verändert seine Zeit nicht. Wenn er das Gericht für eine bestimmte Zeit festgelegt hat, verändert er es nicht. Selbst nicht im Blick auf diese Engelwelt. Er drohte das Gericht an, es wird kommen, aber jetzt noch nicht. Sie fragten, willst du das vor dieser Zeit schon tun? Nein. Er gestattete ihnen, dass sie in die Säue fuhren. Da fuhren die bösen Geister aus dem Menschen heraus und in die Säue. Und was taten die Geister mit den Säuen? Sie brachten sie um. Das ist das Ziel der abgefallenen Engelwelt. Mord und Totschlag, das ist das Ende. Das, was sie selber in ihrem bösen Wesen haben und erfahren werden. Sie werden in den feurigen Pfuhl geworfen und möchten so viel wie möglich mit hineinziehen. Die Hirten, die das gesehen haben, die flohen, berichteten das in der Stadt. Sie konnten sich noch nicht mal, und das ist wieder die Gottlosigkeit, über die Freiheit der Besessenen freuen, sondern sie baten Jesus, geh weg. Wir können nicht mehr so leben, wie wir bisher gelebt haben. Wir erleiden ja nur Schaden, wenn du da bist. Die Schweine sind weg. Unser Verdienst ist weg. Unser Bankkonto ist weg. Wir wollen aber leben, wie wir zuvor gelebt haben. Geh weg, statt sich über die Befreiung zu freuen der Besessenen. Ja? Das ist der Gegensatz. Das ist der Gegensatz, in dem wir hier auch täglich stehen. Die Dämonen und alle, die auf sie hören, werden schlussendlich ja dem Endgericht anheimfallen, wie wir es schon gelesen haben in Offenbarung 20, dass alle, die nicht an Jesus glauben und bei ihm bleiben, mit in den feurigen Pfuhl geworfen werden, wo bereits schon die Ankündigung für die Engel, abgefallene Engelwelt gegeben worden ist, dass diese auch da hineinkommen. Alle irrigen Lehrer und Irrlehren werden dort ihr Ende finden. Und die Qual des Gerichtes wird über sie kommen und aufsteigen Tag und Nacht. Also das Gericht ist beschlossen, so auch über die Engelwelt. Es wird extra hervorgehoben, um deutlich zu machen, schaut, wenn Gott die Engel, die Unsichtbaren, die starken Helden nicht verschont, wenn sie sich gegen ihn auflehnen, wird er auch das, was ihr hier seht, unter den Menschen nicht verschonen, was sich gegen Gott auflehnt. Ein zweites Beispiel führt hier Petrus an und sagt, schaut doch mal, Gott hat auch das Gericht über die damalige Welt, die von ihm abtrünnig wurde, gehalten. Er hat die Sintflut anberaumt und nur 8 Seelen gerettet. Solche, die am Wort des lebendigen Gottes festhielten. Auf der einen Seite sind alle umgekommen, Menschen und Vieh lesen wir, 1. Mose 6 und 7, da können wir das ganze Geschehen nachlesen. Und auf der anderen Seite sind die wenigen, die an Gottes Wort festgehalten haben, gerettet worden. Wir sind oft in der Minderheit, wir sind die wenigen. Wir sollen aber in der Treue bleiben, damit wir auch hindurch gerettet werden. Auch dieses andere Beispiel, was Petrus hier noch anführt, Sodom und Gomorra. Es ist auch ein zum Beispiel gesetzt worden dafür, dass Gott sein Gericht über die Gottlosigkeit ausführt. Obwohl ja Abraham, wir wissen noch, gebeten hat, dass diese Städte nicht untergehen, weil möglicherweise noch Gerechte da drin wären. Gott hat aber gesehen, es ist kein Gerechter mehr drin, nur der Lot. Und darum kann die Stadt nicht erhalten werden. Noch nicht mal 10 Gerechte. Und das Feuer kam vom Himmel und verzehrte diese Städte und brachte die Gottlosigkeit um. Sie taten all das, was wir auch heute schon vor unseren Augen sehen, die Sodomie. Das war ja ein Übergriff oder ein Übergriff ist schon zu wenig gesagt. Es war ein bewusstes, verkehrtes Leben zwischen den Menschen und den Tieren. Geschlechtsverkehr, Mann mit Mann, Frau mit Frau, Menschen mit Tieren. Das war in der Tagesordnung. Es steht bereits schon geschrieben, dass Gott sagt, dass das nicht getan werden soll. Israel wurde gewarnt, in dasselbe zu fallen. Wir lesen das in 3. Mose 18, Vers 22. Genau das geschah. Und wir sehen, dass diese Gottlosigkeit mehr und mehr auch heute zunimmt in diesem Bereich. Und sie wird auch gestraft werden. Wir brauchen sie nicht von uns aus gesehen eindämmen zu wollen, sondern Gott selbst wird das tun. Da heißt das hier in 3. Mose 18 ab Vers 22, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. es ist ein Greuel. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du an ihm unrein werdest. Und keine Frau soll mit einem Tier Umgang haben. Es ist ein schändlicher Frevel. Wenn das nicht in der Bibel stünde, würden wir nicht glauben können, dass das möglich ist, Mensch und Tier. Aber es steht in der Bibel, weil das so eine Verkehrtheit durch den Satan hervorgerufen ist, die möglich geworden ist. Die Verführung des Satans ist so stark, dass das stattfindet. Ich hatte mal früher einen Arbeitskollegen, auch während der Studienzeit, der kam aus Ägypten. Und der hat mir erzählt, dass das da oft gang und gäbe ist, dass Menschen mit Eseln oder so geschlechtlichen Verkehr üben. Ich sagte, ja, das ist bei uns zum Teil normal. Sag ich, das kann er nicht angehen. Ja, das ist so. Also das ist so, wie es in der Bibel steht, geschieht das irgendwo auf der Welt immer. Und in Sodom war das auch so. Mann mit Mann, Frau mit Frau, Menschen mit Tieren. Abartigkeit in jeder Weise. Und wir lesen ja auch gerade von der Begegnung der Engel mit Lot in Sodom, dass ja diese Sodomiter sagten, wir wollen deine Gäste haben, bring sie raus. Wozu? Damit wir sie erkennen, damit wir mit ihnen Schande treiben können. Lass diese Männer rauskommen, wir wollen mit ihnen sexuell verkehren, Schande treiben. Ja? Und Lot hat ja dann gesagt, nein, die Gastfreundschaft ist bei uns so hoch, die kommen nicht raus. Eher komme ich zu euch raus, eher kommt noch meine Familie zu euch raus, nicht? Er sagt, meine Töchter, aber meine Gäste nicht, dass ihr mit ihnen Schande treibt. Und dann nahmen die Engel den Lot wieder rein, schlugen die Leute mit Blindheit, dass sie die Tür dieses Hauses nicht mehr fanden. Gerichtsreif war diese Menschheit und war diese Stadt. Und Petrus zeigt es auf, schaut, auch hier hat Gott diese Menschen und die Gottlosigkeit nicht verschont. Das Gericht kam, auch wenn das niemand dachte, dass es kommt. Und obwohl ja nun der gerechte Lot von Tag zu Tag in der Seele gequält war, das immer mit ansehen zu müssen, was wir heute auch ansehen müssen, dass die Pfarrhäuser für solche gleichgeschlechtlichen Paare geöffnet sind. Das müssen wir mit ansehen. Brauchen wir aber nicht zu verzagen, weil wir wissen, das Gericht kommt. Wenn wir sehen, dass das legalisiert wird, diese Abartigkeit von der Politik und von den Kirchen, brauchen wir nicht zu verzagen, weil wir wissen, das Gericht kommt darüber. Wir sollen in dem Trost Gottes bleiben. Wir sollen auch in der Geduld bleiben auf die Zeit des Handelns Gottes. Er sieht das alles und wird zu seiner Zeit auch das richten. Auch was wir vielleicht persönlich von einem Mitmenschen Schlechtes erfahren. Wir brauchen uns nicht zu wehren. Gott sieht es. Er wird zu seiner Zeit das richten. Und manchmal kann man, wenn wir geduldig sind, das sogar bemerken. Ja, jetzt geschieht das. Nicht, dass wir schadenfroh sind, sondern dass wir merken, Gott hat's gesehen, er greift ein. Wir dürfen und sollen im Frieden bleiben. Wir sehen einfach nur, dass wer Sünde tut, auch der Sünde Knecht ist. Nur der Sohn kann den Menschen frei machen von dieser Knechtschaft. Ansonsten, wer sich nicht frei machen lässt, der verfällt dem anberaumten Gericht. Wir sollen also bleiben, nochmal zurück zu diesem Wort bleiben. Wir sollen bleiben in Christus, im Glauben. Bleiben in dem Glauben der Auferstehung von den Toten, bleiben in dem Glauben der Wiederkunft Jesu, um alles zurechtzubringen, um uns aus den Bedrängnissen der Welt zu nehmen. An Lot haben wir ja auch dieses Beispiel. Er ging nicht mit unter in dieser sündigen Umgebung, sondern er wurde rechtzeitig herausgelöst. Rechtzeitig. bevor die Stadt in Schutt und Asche gelegt worden ist, wurde herausgeholt und bewahrt durch die Hand des liebenden Gottes. Und so geht es uns dann auch. Wir werden bewahrt und bleiben bewahrt. Und zwar wozu? Damit wir weiterhin Frucht für die Ewigkeit bringen. Damit wir in der Heiligung leben. Damit wir die Heiligkeit Gottes dadurch verkündigen können vor den Menschen, die suchend sind und sich fragen, wie man heilig werden kann, wie man geheiligt werden kann, wie man gerecht werden kann. Wir dürfen und sollen Frucht bringen, wie zum Beispiel im Epheser 5, Vers 9, durch Gütigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit. Davon sollen wir nicht getrennt werden. Auch im Galater 5, Vers 22 kennen wir ja diese Wesenszüge, die als Frucht bezeichnet werden in unserem Leben. Frucht des Heiligen Geistes. Diese Frucht sollen wir unaufhörlich bringen dürfen, die wir aber nicht bringen können, wenn wir nicht in Christus bleiben und uns von dem Bösen, was uns umgibt, gängeln und herausfordern lassen, provozieren lassen. Dann verlassen wir diese enge Gemeinschaft mit Jesus und die Frucht entsteht nicht. Wie zum Beispiel, und das merken wir, dass es manchmal fehlt, die Liebe. Warum ist sie nicht da? Weil wir uns durch das Böse haben provozieren lassen. Warum ist der Friede nicht da? Manchmal. Weil wir uns haben von dem Bösen ablenken lassen und haben uns mehr damit beschäftigt. Warum bleibt die Frucht der Freude am Worte Gottes nicht? Weil wir mit ansehen müssen, dass es anderen Menschen, die gottlos sind, besser geht als uns. Die in keiner Sorge stehen augenscheinlich, in keiner Gefahr, denen alles gut gelingen, scheint zu gelingen. Warum gelingt es uns nicht, in der Freundlichkeit zu bleiben? Weil wir das Negative und das Schlechte, des, was manchmal an dem anderen noch zu sehen ist, höher achten, als den Zuspruch des lebendigen Gottes. Das sind doch alles diese Früchte, die wir bringen sollen und dürfen und können, die durch uns zu sehen sein sollen. Güte und Treue, Sanftmut, das ist ja auch so eine Eigenschaft, die uns leider oftmals abhanden kommt. Die Sanftmut ist ja was ganz anderes, das ist das Gegenteil von Hochmut. Ja, Demut, Sanftmut, weich sein. Einladend, Keuschheit. Das sollen wir bringen dürfen. Die Frucht der Gerechtigkeit auch in der Tat. In der Tat. Durch die Gemeinschaft mit dem Herrn. In Philipper 1, Vers 11. Philipper 1, Vers 11 lesen wir. Ihr sollt erfüllt sein mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit. Frucht der Gerechtigkeit spiegelt sich in der Tat im gerechten Handeln auch wieder. Dazu sind wir berufen und das dürfen wir tun und das sollen wir tun. Das können wir aber nur tun, wenn wir das Böse, das, was uns jeden Tag vielleicht Schmerzen zufügen möchte, in der Konsequenz dem Herrn überlassen und uns nicht daran aufreiben und erregen, sondern, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, das Gericht kommt, wir haben damit nichts zu tun. Wir haben damit nichts zu tun. Wir leben nicht in dem Tag der Rache unseres Gottes, sondern wir leben in der Zeit der Gnade. Das beschäftigt uns nicht, verstehen wir. Wir dürfen uns absolut von dem Bösen distanziert sehen, weil wir eine ganz andere Aufgabe haben, nämlich die gewünschte Frucht vorzuzeigen und zu bringen. Und damit sind wir so voll ausgelastet, dass wir überhaupt gar keine Zeit hätten, und Raum hätten, uns mit dem Bösen in der Welt auseinanderzusetzen. Das ist die Einladung Gottes. Geduld in der Gnade. Und wenn wir diese Frucht der Gerechtigkeit üben und sie ausüben, dann äußert sich das auch im Missionsauftrag. Das ist eine Frucht aus dieser Gerechtigkeit. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Seid barmherzig, übt Liebe gegen den Nächsten, segnet, haltet Fürbitte und so weiter. Das sind ganz andere Eigenschaften als bringt alles zurecht, schaut mal, wie es in der Welt zugeht, kämpft dagegen. Nein, kämpft den guten Kampf des Glaubens, wird gesagt, ja. Und in der Rede sollen wir auch Frucht bringen, wie es Hebräer 13, 15 bis 16 sagt. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Frucht der Lippen. Also die Rede soll immer entfacht sein von der Kraft des Heiligen Geistes und von dem Wunsch, andere zu Jesus einzuladen. Das heißt, wir gehen ja oft gar nicht auf die böse Rede ein. Wir sind frei. Wie ich das gesagt habe mit der Ampel, die rot ist, die andere vielleicht nicht beachten. Und dann denke ich so manchmal, danke Herr, wir haben die Freiheit, stehen bleiben zu können. Die Freiheit. Die anderen haben eine falsche Freiheit. Die denken, wir können machen, was wir wollen. Wir haben die Freiheit, stehen bleiben zu können. Und so haben wir auch die Freiheit, nicht auf alles Böse einzugehen, sondern wenn das Böse in der Rede auf uns zukommt, immer denken, wo können wir das Gute sagen. Wir brauchen nicht mit dem Bösen diskutieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind frei davon. Wir lassen das einfach stehen. Aber wir suchen die Lücke, wo wir das Gute sagen dürfen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen in der Rede. Der Herr, so haben wir gelesen zum Schluss, weiß, die Gerechten zu bewahren. Er weiß, uns zu bewahren. Er hat Lot bewahrt. Er hat Lot einfach herausgeholt aus Sodom. Und er wird auch uns bewahren. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor unserem eventuellen Versagen dem Herrn gegenüber, auch nicht vor der Macht der Gottlosigkeit in dieser Welt. Wir dürfen nach wie vor gelassen sein an Jesu Hand, in ihm und er in uns. Er weiß, wie er uns aus jeder Situation, die uns versuchen will, die uns schwer werden will, erlösen kann. Wir müssen nur warten. Nur warten. Er tut's. Aber wenn wir nicht warten können, dann versuchen wir uns selbst aus den Schwierigkeiten herauszulösen. Und das geht dann immer falsch und schief. Der Herr wird seine Gemeinde vor der großen Trübsal und diesem Tag des Gerichtes über alles gottlose Wesen des antichristlichen Weltreiches aus dieser Welt entrücken. Die Trübsal aber, die große Trübsal auch für die Gottlosigkeit wird kommen über den ganzen Weltkreis und wird dann die Gottlosigkeit mit dem Hauch Christi zerstört werden. 2. Thessalonicher 2, 7 bis 8. Es wird hier ein Freiraum zunächst zum Wachsen des Bösen beschrieben, aber dann kommt das Ende. Dann kommt der Tag der Rache des lebendigen Gottes. 2. Thessalonicher 2, 7 Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Bis dahin sollen wir geduldig sein, in der Gnade leben, in der Gnade wachsen, die Freiheit zum Fruchtbringen nutzen, in Wort, Werk und Wesen und auf den Tag warten, wo Gott alles zurechtbringen wird. Er kommt nicht zu spät. Und er kommt auch nicht zu spät für unser eigenes persönliches Leben, um uns wieder, immer wieder zu erlösen aus den schwierigen Zeiten und Situationen, in die wir gekommen sind. Er ist treu.